Wir haben jetzt geredet über den Aufbau, über die Einleitung und über den Schluss. Jetzt wollen wir reden über den großen Hauptteil der Predigt. Wie überziehen wir die Knochen mit Fleisch? Wie bauen wir die Aussage der Predigt aus? Haddon Robinson sagt, dass es vier Ausbaumöglichkeiten gibt für eine Behauptung. Die Ausbaumöglichkeiten, um eine Aussage treffend zu verkündigen. Wenn jemand eine Aussage macht, können nur vier Dinge unternommen werden, die Aussage auszubauen. Und ich fordere dich heraus, versuche noch eine Möglichkeit zu finden. Es gibt keine. Sie kann neu formuliert, erläutert, bewiesen oder angewandt werden. Neuformulierung. Das heißt einfach, das mit anderen Worten zu sagen. Das ist manchmal in der Bibel, kommt das vor als Lehrmethode. Im Galaterbrief zum Beispiel, Paulus sagt, wenn jemand zu euch kommt und predigt ein anderes Evangelium, sei er verflucht. Und ich sage euch wiederum, eine Neuformulierung, um seine Aussage Kraft zu verlieren. Etwas, was wenig Hilfe ist, aber in Lehren. Na, das ist vielleicht eine inkorrekte Behauptung. Aber unsere Hauptwerkzeuge sind Erklärung Beweisführung und Anwendung. Erklärung. Die Antwort auf die Entwicklungsfrage, was bedeutet diese Aussage? Ich frage mich, ob die Aussage, die ich jetzt machen will, Erklärung bedarf. In der Bibel zum Beispiel, wenn wir predigen würden, ein Bibeltext wie 1. Thessaloniker Kapitel 4, wo Paulus erklärt, was passiert mit schon verstorbenen Christen, wenn der Herr wiederkommt. Und er erklärt und klärt die Thessaloniker auf. Dann so ist unser Predigtstil wahrscheinlich eher von Erklärung gekennzeichnet. Wir gleichen uns an die Absicht des Schreibers. Wahrscheinlich weniger Ermahnung, schon Ermunterung, denn er ermuntert die Leute. Aber 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 13 bis 18 zu predigen, wahrscheinlich würdest du sehr viel erklären. Es ist sehr wichtig, dass wir deutlich reden. Napoleon hat immer drei Befehle an seine Boten gegeben. Wenn er eine Botschaft zu einem Feldherr geschickt hat oder zu einem Offizier während einer Schlacht oder irgendwann, er sagte immer zu den Boten, rede deutlich. Das ist interessant. Er wusste die Wichtigkeit von präziser Kommunikation. Was bedeutet diese Aussage? Von der Zuhörer her betrachtet, man muss sich bei Erstellung eines Predigtkonzepts erfragen, ob meine Zuhörer das verstehen können in der Form, wo ich das präsentieren würde. Viele Aspekte des Textes waren selbstverständlich für den ursprünglichen Leser. Davids Taktik, sich wahnsinnig zu stellen, war für einen Leser des Textes damals selbstverständlich. Was hat er getan? Er tat wie ein Verrückter, um davon zu kommen. Leute tun das in unserer Gesetzgebung auch heute. Sie tun wie Verrückte, um davon zu kommen. Aber man muss den Leuten, den modernen Leser, das erklären, den Hintergrund. Den schwachen Brüder, Römer 14. War lustig. Wer waren die schwachen Brüder in der Gemeinde? Die Ältesten. Die Ältesten in Rom waren weitgehend Juden. Die waren die schwachen Brüder in Rom. Und sie lesen den Text. Kannst du dir vorstellen? Die fangen an, es wird vorgelesen, Römer Kapitel 14. Und die Rede ist von starken Brüdern und schwachen Brüdern. Und die Ältesten sitzen da und denken, ja, wir sind die Starken. Und im Laufe des Textes kommen sie drauf, sie sind die Schwachen. Aber die Rede ist von starken und schwachen Brüdern jetzt. Die Vorstellungen deiner Hörer sind wahrscheinlich nicht das, die von dem Text. Man muss ihnen erklären, was ein schwacher Bruder ist. Gebet im Geist. Ich habe geredet mit einem Charismatiker, jetzt ist er Ältester in einer unserer Gemeinde, und er sagte, ja, aber Fred, wenn ich rede in Zungen, ich bete im Geist, und Paulus sagt, betet im Geiste für mich. Ich sagte, schau den Text an, Volk. Bete im Geist, dass der Herr mir eine Möglichkeit gibt für das Evangelium und Freimütigkeit zu reden, wie es sich geziemt. Sagte Volk, hier sind konkrete Anliegen. Bete im Geist das. Und du weißt nicht, was du betest. Du stehst da und redest, vielleicht betest du, dass FC Tirol gewinnt am Samstag. Ich weiß nicht. Und du weißt auch nicht. Und das hat ihn geheilt. Taufe im Heiligen Geist. Meine Güte, du bist in gewisse Bibelstellen heute. Du hast Erklärung zu tun. Eben wegen den Zuhörern. Nicht, weil es so schwierig zu verstehen wäre an sich, sondern unsere Situation zeigt uns, dass wir mehr Erklärung bedürfen bei gewissen Punkten. Drittens, Beweisführung, um Überzeugung mit Gottes Hilfe zu bewirken. Unsere Frage, die wir stellen an den Text, den sie wird gestellt von unseren Zuhörern, wir setzen uns nur in die Lage unserer Zuhörer hinein. Stimmt es wirklich? Kann ich das wirklich glauben? Das Problem ist, wir glauben der Heiligen Schrift. Und wir nehmen die Heilige Schrift für selbstverständlich. Und wenn es in der Bibel steht, das genügt uns, oder? Darfst du das sogar in der Gemeinde voraussetzen, in deiner Gemeinde? Nicht bei allen. Besonders, wenn sie sehr viel Kletter mitgenommen haben von ihrem alten Leben, sehr viel Bauernweisheit und Schlauheit und weißt du, ihr Leben ist immer noch geprägt von den, wie Petrus sagt, von dem eitlen, überlieferten Wandeln ihrer Väter. Du, nur ein Bruchteil ihres Lebens ist wirklich von der Bibel geprägt. Und du musst beweisen und überzeugen. Jesus hat es getan. Und es ist desto wichtiger heute mit einer Generation von Kindern, die absichtlich eher von linksorientierten Leuten gelernt haben, kritisch zu denken und alles in Frage zu stellen. Jesus hat appelliert an die bekannte Tatsachen. Du treibst Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Bekannte Tatsachen, okay. Wie ist das? Wie empfindet das? Ein Reich ist in zwei gegen sich. Kann das Reich bestehen? Ein Haus kann nicht gegen sich in zwei sein. Er meint hier ein regierendes Haus, eine Dynastie, Kämpfe in sich. Wie kann es bestehen? Du weißt das. Das ist eine logische Tatsache. Und ihr seid weiters inkonsequent in eurer Logik. Wenn ich Dämonen austreibe durch den Teufel, eure Jünger treiben Dämonen aus. Wie machen sie das? Und er zeigt, wie unlogisch ihre Logik ist. Und er sagte, und eben deswegen sind eure Jünger das letztendgültige Argument gegen eure Logik. Die selber, eure Jünger selbst überstrafen euch Lüge. Beweisführung angepasst an unsere Zuhörer. Wir können logische Schlussfolgerungen aus der Schöpfung bringen. Dichtung, Philosophie, wo sie stimmen. Sogar Mark Twain sagt etwas gut hin und wieder, obwohl er ein gottloser Mann war. Das zeigt dir, dass Wahrheit manchmal sogar durch zwischen falschen Zähnen rauskommen kann. Und wir helfen Leute zu sehen, dass selbst ihr eigenes Gedankengebäude ist nicht genügend. Es gibt viele Leute in unseren Versammlungen, sie glauben Römer 8, 28 nicht. Du musst ihnen sie gewinnen für Römer 8, 28. Du predigst Römer 8 Und der Ehemann hat ein Gehirntumor und ist seit 3 Jahren so hin und weißt du auf und ab. Du musst unter Umständen eine Ehefrau gewinnen für Römer 8, 28. Es ist nicht genug, es zu sagen. Eine Frau in unserer Gemeinde, die 5 Jahre lang in Nervenheilung starten war, sie war früher in einer anderen Gemeinde. Die Leute sind besucht, sie sagt, zumindest einmal in der Woche ist jemand gekommen mit Römer 8, 28. Und sie hat gesagt, hör dir auf mit dem Römer 8, 28 Zeug! Ich möchte es nie wieder hören. Wieso? Schau mal, Römer 8, 28. Jemand musste ihr gewinnen für den Wert. Wir müssen lernen, an den Text zu zweifeln. Habt ihr bemerkt, dass ich manchmal in meiner Verkündigung den Standpunkt eines Ungläubigen einnehme? Absichtlich. Ich habe gelernt, mich zu üben in Zweifeln. Weil ich muss das tun, um den zu überzeugen. Wir müssen lernen, auf dem Abhang eines Fragezeichens zu sitzen. Und dann, wenn wir da gesessen sind und wir reden, wir können überzeugen. Ich rede jetzt von der menschlichen Seite. Ich weiß, der Heilige Geist hilft uns. Aber ich kann den Heiligen Geist heute nicht beibringen, wie er das besser macht. Ich habe euch vor mir. Er wird seinen Teil machen. Aber auf unserer Seite, wir müssen bei dem Ausbau einer Predigt überlegen, wie können wir das überzeugender machen. Wir sagen heute in der Versammlung, Hurerei ist falsch. Fast alle werden einverstanden sein, es sei denn, dass sie einen Grund haben, warum sie das lieber nicht so haben. Aber Paulus im Korintherbrief musste beweisen, in einer Korinther-Gesellschaft, dass Hurerei falsch ist. Und ich glaube, die Zeit wird kommen, wenn der Herr nicht bald kommt, wo du in Gemeinden beweisen musst, dass Hurerei falsch ist. Schauen wir 1. Korinther 6 an. Ein Beispiel von Überzeugung in Verkündigung. Wie man argumentiert. 1. Korinther 6, Vers 12. Zitiert einen Korinther hier. Das ist Motto von Korinther Christentum. Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Das sagt ein Korinther Christ. Und Paulus beantwortet, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, sagt der Korinther Christ. Aber ich will mich von keinem überwältigen lassen, antwortet Paulus. Das ist ein wunderbares Wortspiel, nebenbei gesagt. Alles ist mir erlaubt. Alles ist gesetzmäßig für mich. Aber ich werde mich von keinem überwältigen lassen. Und das heißt, und das ist vom gleichen griechischen Wort Familien, ist ein Wortspiel. Ich werde mich nicht unter die Gesetzmäßigkeit in der Sklaverei von einer Gewohnheit hineinbegeben. Das, was zu meinem Gesetz wird, das, was mein Handeln regelt, das ist mein Sklaventreiber. Der Korinther, ach ja, aber Paulus, die Speise für den Bauch. Und bemerke, sie sind nicht Aussagen, fertige Aussagen, sie sind kurze, prägnante Mottos, die er jetzt bringt. Alles ist mir erlaubt. Die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen, ein Sprichwort. Seine Antwort, Gott aber wird sowohl diesen als jenen zunichte machen. Die kommen mit ein bisschen Bauernschlauheit aus ihrer verdorbenen Gesellschaft, aber die Speisen für den Bauch und der Bauch für Speisen. Das heißt, was ich esse, ist wurscht, ich habe Freiheit. Was ich tue mit meinem Geschlechtstrieb, ist auch wurscht. Wenn ich essen kann, was ich will, dann warum nicht das? Die Speise ist für den Bauch und der Bauch für die Speise. Aber, sagt Paulus, seine Antwort. Der Leib ist nicht für Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Gleiche Konstruktion in seiner Antwort. Gott aber hat so wohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Und dann dreimal wisst ihr nicht. Schau mal sein Argument. Wisst ihr nicht, dass euer Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern eine Hure machen? Das sei ferne. Liebe Brüder und liebe Schwester, ihr seid Glieder Christi. Ihr seid mit ihm organisch verbunden. Ich werde bald erklären, dass ihr durch einen Geist in ihn hineingetaucht sind und ihr genießt gemeinsames Leben in ihm. Glieder Christi. Und wenn du zur Hure gehst, geh Christus zur Hure. So zu sagen, wenn du bist sein Glied, kann es sein? Weißt du, was du tust, wenn du Hurerei betreibst? Du bringst eine Hure in Verbindung mit einem Glied Christi. Oh, Freund, das ist ein Argument, oder? Wie empfindest du das? Du hast fast rebelliert, als ich es sagte, nicht wahr? Weil es so widerlich ist. Aber das ist sein Argument. Wie widerlich ist Hurerei für ein Christ? Nächstes Argument. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, spricht der Herr, die zwei ein Fleisch werden. Man ist auf Geschäftsreisen, Reisen hat lang gedauert damals, einige eine Weile weg von daheim und wir sind Korinther, Christen. So ich gehe hin zu einer. Naja, das war selbstverständlich. Am nächsten Tag spazieren wir auf dem Forum und einer meiner Geschäftskollegen sagt, ah, Gaius, Servus. Oh, es freut mich auch, Sie kennenzulernen, Frau Gaius, sagte er zu der Hure neben mir. Oh nein, 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 das ist nicht meine Frau, das ist eine Hure. Oh, heute im Tageslicht möchtest du dich von ihr distanzieren. Aber gestern in der Nacht warst du, sozusagen, verbunden mit ihr, als wie es in einer Ehe gehört. Du hast dich zu ihr auf diese Weise bekannt. Das ist ein Argument. Und gehen wir einen Schritt weiter. Liebe Korinther Christ, wenn du ein Geist mit Christus bist, du bist wirklich ein Geist mit ihm. Wie gehört das? Ein Fleisch mit einer Hure und ein Geist mit Christus. Wisst ihr, empfindet ihr nicht, was ich jetzt empfinde? Das, was ich jetzt sage, ist für mich fast widerlich, dran zu denken. Weißt du, was ich meine? Und das ist genau, was Paulus tun wollte. Das ist Überzeugung. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, flieht Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Waren die vorherigen Argumente nicht genug? Hier kommt noch eine. Nächstes Argument. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt? Und überleg mal, wie er das bringt. Wenn ich es lese, und beim ersten Eindruck, ich sage, er braucht viele Worte, um eine einfache Sache zu sagen. Warum benutzt er so viele Worte? Weil er kommt sogar in diesem Satz aus mehreren Richtungen. Wisst ihr nicht, dass der Geist, nein, nicht der Geist, der Heilige Geist in euch wohnt? Und weiters, ihr seid wie ein Tempel. Gott selbst wohnt in dir. Und weiters, Gott hat dir den Heiligen Geist als ein Geschenk gegeben. den ihr von Gott bekommen habt und das ihr euer nicht, selbst nicht seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft. Und jetzt kommt er mit dem Blut Jesu. Du bist mit dem Blut Jesus erkauft. Wie kannst du so eine Hure gehen? Du gehörst dich nicht. Du sagst, ich habe Freiheit, der Bauch ist für Speise und Speise für das Bauch. Alles ist mir erlaubt. Du bist erkauft. Du bist Besitz Jesu Christi. Gott hat dich durch das Blut seines Sohnes für sich erkauft. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und das ist Überzeugung. Jemand ist, du weißt nicht, ob du jemanden mit hast in einem Predigtpunkt. Was tust du? Bei einem Christen tust du, was Paulus tut. Du nimmst seine ganz, die heiligste Dinge, die es gibt. Und du benutzt sie mit seiner Loyalität für Christus. Mit seiner Liebe für Christus. Für alle seine heiligen Empfindungen, seine Wertschätzung des Opfers Christus, alles führst du an, um ihn zu gewinnen, für diesen Grundsatz. Und das ist Überzeugung. Wisst ihr, viele Leute, auch in unseren Gemeinden, möchte ich sagen, es gibt Leute in unseren Gemeinden, die nicht Hurerei betreiben und nicht betrunken werden, nicht, weil sie lieben Jesus, sondern weil sie Angst haben vor den Geschwistern. Die Probe deines Charakters ist, was du tust, wenn du weißt, dass du wirklich alleine bist und niemand weiß. Das ist der Prüfstein deines Charakters. Und viele unserer Geschwister schwimmen mit. Und wir müssen lernen in der Wortverkündigung, wie Paulus, weißt du, alles anzuführen und zu zeigen, zum Beispiel hier, wie widerlich ist Hurerei. Hast du bis heute, ich weiß, es kann sein, dass du selber Predigt darüber gehalten hast und es besser weißt als ich, ich habe nie darüber gepredigt. Aber empfindest du das nicht, wie widerlich Hurerei ist? Ist es in diesem Moment widerlicher, als wenn du heute ein bisschen früher gedacht hättest? Denn jetzt siehst du Hurerei von Gottes Perspektive. Und das müssen wir tun. Das ist, wie wir das ist Beweisführung. Und das Letzte ist Anwendung. Die Antwort auf die Frage, und? Was macht das aus? Wir dürfen den Zuhörern niemals entlassen, ohne zu sagen, was es zu tun gibt. Wir kommen darauf zurück. Mittel zum Ausbau einer interessanten Predigt. Und wir werden uns ein bisschen wiederholen. Mittel zur Entwicklung einer interessanten Predigt. Howard Hendricks, Practical Theologian, Dallas Theological Seminary, einer der beliebtesten Prediger Amerikas, sagte, Leute mit dem Wort Gottes zu langweilen, das ist Sünde. Wir sind alle einmal schuldig gewesen, aber manche von uns pflegen, in dem Schlaf von anderen zu reden. Das heißt, anderen in den Schlaf zu reden. Ja? Stattdessen, dass du redest in deinem Schlaf, du redest im Schlaf von anderen Leuten. Unsere Hörer, wir können nicht damit rechnen, dass sie alle interessiert sind an abstrakte Ideen, Satzschaubilder, Predigtgliederungen und so weiter. Der Großteil unserer Geschwister zum Ausbau einer interessanten Predigt. Und wir werden uns ein bisschen wiederholen. Mittel zur Entwicklung einer interessanten Predigt. Howard Hendricks, Practical Theologian, Dallas Theological Seminary, einer der beliebtesten Prediger Amerikas, sagte, Leute mit dem Wort Gottes zu langweilen, das ist Sünde. Wir sind alle einmal schuldig gewesen, aber manche von uns pflegen, in dem Schlaf von anderen zu reden. Das heißt, anderen in den Schlaf zu reden. Ja? Stattdessen, dass du redest in deinem Schlaf, du redest im Schlaf von anderen Leuten. Und zu hören, wir können nicht damit rechnen, dass sie alle interessiert sind an abstrakte Ideen, Satzschaubilder, Predigtgliederungen und so weiter. Der Großteil unserer Geschwister in einer Gemeinde haben einen Bibelkommentar nie durchgelesen. Weißt du das? Der Großteil hat meinen Bibelkommentar nie durchgelesen. Aber wir wollen sie dazu bewegen, dass sie ihre Hausaufgaben machen, dass sie aktiv mitmachen und mitschreiben und mitlernen. Und sie sitzen da fragend, ja, was meint er mit dem? Kann er das beweisen? Das ist beeindruckend, aber wie funktioniert das? Wir müssen klären, wir müssen beweisen, wir müssen erklären, wir müssen gewinnen. Neuformulierung haben wir schon erwähnt, etwas dazu. Hörer haben einen gewaltigen Nachteil gegenüber Leser. Ich lese ein Buch und es kommt mir vor, das habe ich nicht begriffen. Was tue ich? Ich gehe zurück. Und ich lese die Seite wiederum. Aber wenn ich bei einer Predigt einmal aussteige, ich kann nicht zurückgehen. Und wenn ich denke, ja okay, jetzt bin ich ausgestiegen, was hat er gemeint? Die ganze Zeit, wenn ich denke an was er gemeint hat, versäume ich, was er jetzt meint. Und die Kluft wird immer größer zwischen Zuhörer und Prediger. Und so ist eine Hilfe und eine wirksame Kommunikationsmethode, wenn wir uns wiederholen in anderen Worten, um eine Wahrheit in den Verstand oder das Herz einzunageln. Weißt du, wenn du einen Nagel in einem Brett reintreibst, okay? Reinhaust, oder was tust du mit einem Nagel? Reinhaust. Du musst den gleichen Nagelkopf auf dem Nagelkopf einige Male hauen, nicht wahr? Oder du könntest es mit einem Mal tun, aber du musst auf die Finger aufpassen. Und so ist es mit Predigen. Viele Dinge, wichtige Dinge, müssen wir einige Male am Kopf hauen. Eine wirksame Methode der Kommunikation ist ein Kehrreim in einer Predigt. Wenn ich rede über, zum Beispiel, über die Notwendigkeit zu entscheiden, öfters rede ich aus Johannes Evangelium. Mein Thema würde heißen, ist eine meiner evangelistischen Predigten, die unausweichliche Entscheidung, was werde ich tun mit Jesus Christus? Und in Kapitel 18 steht Jesus vor Pilatus. Und in Kapitel 19 steht Pilatus vor Jesus. Und Pilatus ist gegen die Wand und er muss entscheiden. Und er versucht immer wieder Ausflüchte. Und es sind die gleichen Ausflüchte, die Menschen benutzen vor dem Herrn. Sie wollen ihre Hände waschen in einer Taufe oder Firmung oder sowas. Oder sie wollen das abschieben auf Herodes. Oder sie wollen, weißt du, was ich meine? Aber schließlich, du musst entscheiden. Und es ist eine Hilfe, und ich habe es bemerkt, wie im Laufe des Textes, bei den strategischen Punkten, jedes Mal wir sehen, was Pilatus tut und wie er die Sache vor sich schiebt, wir stellen die Frage, und was werde ich tun? Was soll ich tun mit diesem Jesus genannt Christus? Und schließlich am Ende ist es ihn krönen oder kreuzigen. Und das Kehrreim ist einfach eine Hilfe. Klarheit, Merkbarkeit einer Predigt werden gedient. Dann will man definieren und erklären, wie wir gesagt haben, Begriffe wie Liebe. Wir reden da in Fremdsprachen manchmal Hoffnung, Gottseligkeit. Der Redner soll jeden Begriff in allgemein verständlicher Sprache erklären. Wir sind verpflichtet, dass unsere Zuhörer verstehen, was wir sagen. Das ist unsere Verpflichtung. Weißt du, du redest mit jemandem, ich habe das erlebt, ein Bruder ist aufgestanden, er sagt, ich möchte heute reden über Vergebung und ihr kennt alle die Geschichte von dem verlorenen Sohn, darüber rede ich heute. Aber um Zeit zu sparen, lesen wir das nicht vor, denn ihr kennt es alle. Ich stand auf, tu das nicht auf in der offenen Gemeinde, und ich sagte, Andi, wir haben nicht alle gelesen und wir kennen nicht alle den verlorenen Sohn. Und ich habe gefragt während der Predigt, wer hier hat noch nicht gelesen Lukas 15 und wer kennt noch nicht den verlorenen Sohn? Und eine Menge von Händen gingen auf. Wir haben 25 Bekehrungen da gehabt in der letzten Zeit. Wir können nicht annehmen, das ist das furchtbar dumme Zeug, was wir immer sagen von dem Kanzel, ihr kennt die Geschichte. Hör auf mit dem Zeug. Wir stehen nicht da, um zu sagen, was ihr kennt. Und wenn sie die Geschichte kennen, Petrus sagt, sag es wiederum. Und sag es wiederum, wenn es wichtig ist, oder? Aber wir müssen erklären. Die Korinther waren so gewöhnt, an Götzenopferfleisch und Götzendienst umzugehen und einzukaufen als wir sind heute, wenn wir einkaufen in einem Supermarkt. Aber weißt du, für unsere Hörer, Götzenopferfleisch und Götzendienst ist so fremd wie ein Supermarkt in Berlin wäre für einen Korinther. Was würde er tun auf einmal, der Korinther da? Das gleiche, was der Heilige auf dem Sessel tut, wenn du das selbstverständlich nimmst, dass er weiß, was das ist. Du musst es erklären. Er lebt in einer anderen Welt. Gleichbedeutende Worte können wir benutzen, den Fall, dass die Synonymen in dem Erfahrungsbereich des Hörers trifft. Wir müssen immer Unbekanntes mit Bekanntem erklären. Immer Unbekanntes mit Bekanntem klären. Wenn ich in Österreich bin, in den Berggauen, ich benutze viel weniger Fremdwörter, als ich benutze in Salzburg. Und noch weniger, als wenn ich in Deutschland bin. Man meint irgendwie, Fremdwörter sei ein Zeichen, dass du etwas kannst. Aber dann muss ich das erklären, was ich sage. Ich sage hier Loyalität. In Pongau sage ich Treue. Unbekanntem mit Bekanntem muss erläutern. Dann, ist es wahr? Kann ich es beweisen? Wir haben schon Beispiele hier gesehen, aber noch eins. Nein, ich brauche keine Beispiele mehr. Bernard Baruch hat so gesagt, jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber er hat kein Recht, die Tatsachen schief darzustellen. Und hier müssen wir aufpassen bei Bestätigen der Tatsachen. Bist du sicher, dass das, was du sagst, der Fall ist? Ich habe diese Dinge von Alexander Seibel gelesen. Die letzten Worte berühmter Männer. Ich würde das niemals benutzen. Es ist keine Fußnote. Das ist unsachlich für so eine Arbeit. Keine Fußnote, keine Quellenangaben, nichts. Ein Freund von mir schrieb seine Gedanken, seine Doktorarbeit über Heinrich Heine. Und er wird da zitiert. Ja, aber weißt du was? Heinrich Heine hat es nie gesagt. Und man ist unsachlich, wenn man Dinge zitiert. Wir tun das öfters. Wir zitieren Dinge und wir können es nicht beweisen. Das ist nicht gut. Das kommt zurück wie ein Boomerang. Hier ist ein Beispiel. 33% aller Studentinnen an Johns Hopkins University heirateten ihre Professoren. Weißt du, wie viele Studentinnen es gibt an Johns Hopkins University? 10, das wäre toll, du. Überleg das mal. 3,5 dann. Drei ein Drittel. Ja, das wäre gewaltig. Nein, drei Studentinnen gibt es. Das ist einfach diese... Und wir müssen lernen, unsere gut. Das ist wichtig. Pass auf, dass das, was du anführst mit Statistiken, wirklich sachlich ist und belegt ist. Und wenn du nicht absolut sicher bist bei einer Geschichte, sag einfach so. Manchmal wird es erzählt, das. Oder jemand hat einmal erzählt. Bei vielen Beispielen ist es nicht notwendig, notwendig zu beweisen, dass die Geschichten wirklich richtig sind, nur wenn du sachliche Argumentation anbringst. Aber wenn du redest zum Beispiel von einem guten Beispiel, von einer bekannten Person, und du bist nicht ganz sicher, dann kannst du sagen, Präsident Grant soll gesagt, man berichtet, dass gesagt hat, okay? Sonst verlierst du an Glaubwürdigkeit. Wenn wir zitieren, unsere Zitate sollen beeindruckend sein, aussagekräftig, authoritativ, und wir sollen sparsam damit umgehen. Wenn wir aber Dinge erklären, na, Entschuldigung, ich muss zurückgehen. Na, ich behandle diese Frage da. Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander hier. Aussagekräftig. Jeder Mann ist ein Mond, wie wir gesagt haben. Oder Voltaire. Es war Voltaire, der gesagt hat, das Leben ist ein schlechter Witz. Das wäre gut für ein Predigt über den Sinn des Lebens. Wenn Zitate authoritativ zu der Sache sprechen können, zum Beispiel du denkst, die Rede ist über Christentum. Arnold Toynbee, nicht ein Christ, aber der größte Geschichtler Großbritanniens in dem 20. Jahrhundert, sagte, der moderne Menschen haben Christentum nicht verworfen, sondern seine Charaktertur. Christentum, wie es in der Bibel ist, haben sie nie erlebt. Das ist eine interessante Sache von einem Geschichtler. Übrigens, er hat nur den ersten Teil gesagt, ich habe das ergänzt. Moderne Menschen haben das Christentum nie verworfen, sondern seinen Charaktertur. Ich zitiere hin und wieder in Österreich Professor Ringel, der anerkannteste Psychiater in Österreich, wegen seinen kritischen Beobachtungen über die Gesellschaft, ist so einsichtsvoll sind. Ich meine, der Großteil von dem, was er schreibt, könnte ich nicht zitieren. Aber wenn du ihn anführst, du kannst ihn in einem Zusammenhang anführen, Professor Ringel sagte, und das ist authoritativ in gewissen Gebieten, wenn du mit Ungläubigen redest. Drittens, wir sollen sparsam umgehen. Die Amerikaner übertreiben, sie sind die Schlimmsten. Ich kann als Europäer denkender Josh McDowell nie mit wieder lesen. Das ist eine Logik, die den Europäer nicht entspricht. Das ist amerikanische Logik. Der Amerikaner denkt, wenn ich zitiere Leute und was sie gesagt haben, ist wirklich gut. Und es ist prägnant und es ist aussagekräftig. Je mehr Aussagen ich bringe, desto besser. Aber der Amerikaner ist viel leichtgläubiger als der Europäer. Die übertreiben das. Besser kurz, besser weniger. Und was wichtig ist, wenn ich jemanden zitiere, ist es wichtig, dass er überhaupt die Grundlage hat, etwas zu diesem Thema zu sagen. Wenn wir sie anführen, wir wollen das tun, unsere Zitate, wir wollen das tun frisch. Zum Beispiel, man kann sagen, Paulus sagte, Paulus schrieb. Ich habe es versucht, ein bisschen interessanter für euch zu machen. Der geistliche Vater von Timotheus und schreibe das Hebräerbrief. Ich habe versucht, eure Aufmerksamkeit zu erhalten. Aber. Hä? Ja, ja, aber ich muss mich bemühen, gell? Aber man kann es auch so sagen, statt Paulus sagt, es ist so glanzlos. Man kann sagen, Paulus betonte gegenüber seinen Kritikern, Zitat, du kannst das überlegen, das bringt ein bisschen mehr Farbe, es ist frischer. Und wenn du gehst an dieses Zitat vorbei und du sagst, Paulus sagte, dann lass es nicht dich aus deinem Konzept reißen. Aber hin und wieder ein bisschen Glanz, wenn es geht. Sehr wichtig, wie man eine Sache sagt. Überlegen Sie diese Aussage. Wir sind in einem furchtbaren Krieg. Es geht um unsere Existenz. Und es wird uns kosten viele Tote. Wir werden hart arbeiten. Wir werden viele beweinen, viele Tränen vergießen. Das ist ziemlich glanzlos, oder? Winston Churchill war nicht so dumm. Er sagte, es wird kosten Blut, Schweiß und Tränen. Er hat das Gleiche gesagt, als ich vorher. Aber es ist nicht glanzlos. Und beachte Folgendes. Das sind drei Lebensflüssigkeiten. Und du hörst, es werden viele Toten sein. Du hast irgendeine Vorstellung. Aber wenn du hörst, Blut. Viel Arbeit. Aber wenn du hörst, Schweiß. Leute beweinen. Aber wenn du hörst, Tränen. Seht ihr, was ich meine? Du kannst eine Sache so. Oder du kannst Leute, mit deine Worte können dass die Aufmerksamkeit der Leute ergreifen und ein biblisches Prinzip, letztendlich ist es nur die biblische Wahrheit, die Leben verändert, aber du gewinnst mit dem den Eingang für den Gedanken. Ich will nicht sagen, Rhetorik ändert irgendjemand, nur die Wahrheit ändert, aber Rhetorik kann mir einen Weg öffnen in sein Herz. Frisch sein. Nicht Spurgeon sagte. Na, Spurgeon hat niemals etwas gesagt. Ich sage das. Er war nie glanzlos. Spurgeon hat es nie gesagt. Spurgeon, wow. Erzählungen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin total verloren in diesem ganzen Klumpen. Erzählung beschreiben die Personen und die Ereignisse in dem Text. Ein Nachrichtenmagazin benutzt dieses Mittel. Wenn Sie über das Tagesgeschehen berichten. Wieso? Nehmen wir an, ein Nachrichtenmagazin schreibt in dem Stil von einem Zeitgeschichtler. Sie könnten haargenau das Gleiche berichten, aber Sie tun es in dem Stil eines Zeitgeschichtlers. Würdest du das Magazin kaufen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber Sie beschreiben Ereignisse in Erzählungsform. Sie nehmen dich mit in eine Geschichte. Ich habe früher in unserem Gebetskreis in den USA, wir haben viel gebetet für Kambodscha. 1,5 Millionen New People wurden dort getötet von dem Pol Pot-Regime. Und das war furchtbar. Aber erst später, als ich hier war, ergriff mein Herz Kambodscha wirklich. Als ich erlebte in einem Fotograf, der zurückgelassen wurde in Kambodscha. Und ich erlebte
the killing field durch seine Augen. Ich erlebte Hunger. Ich sah, wie seine Zähne verrottet wurden. Ich sah, wie schmäler wurde. Ich erlebte die furchtbare Verhör und Gehirnwäsche. Und ich erlebte es, als gestolpert ist auf der Flucht und ist gefallen in einer der Massengräber. Das erlebte ich. Und du sagst mir heute Kambodscha. Oh, ich habe ganz andere Vorstellungen. Denn ich habe einen Krieg erlebt in Erzählungsform. Manche erlebten das in den USA zum ersten Mal in dem Film Holocaust, wo sie mit einer jüdischen Familie durch den Holocaust begleitet haben. Einer der feinsten Filme, die ich gesehen habe in letzter Zeit, war Wiesenthal. Das war gewaltig. Und ich schaue im Jahr vielleicht drei Stücke an. Ich weiß, was kommt. Ich sage einem Freund, nimm es auf. Weißt du, ein Christ, der Video hat? Ich möchte ihm nicht nachfolgen, aber dreimal im Jahr bin ich da zu sehen. Und kannst auch verbinden mit einem seelsorgerlichen Gespräch. aber Wiesenthal, weißt du, das war für mich ergreifend. Die Eröffnungsszene war gewaltig, wo du siehst, die Amerikaner, ein Major kommt mit seinem Wagen und die ersten Soldaten nach Mauthausen. Und du erlebst Musik und du siehst die Leute um ihn herum, die Gestalten, und du siehst sein Gesicht. Und in den ersten paar Minuten siehst du nur sein Gesicht und die Gestalten um ihn herum. Und das war der ganze Film wert. Aber wisst ihr was? Wir können das tun mit Worten. Wir können durch Erzählungsform Menschen hineinführen in dem eigentlichen Geschehen. Und wir sollen wirklich uns üben hier und bitten Gott Hilfe. Jesus hat es getan. Barmherziger Samariter. Wir haben das in der Schrift erzählt. Aber wie wird das gewesen sein? Wir sitzen hier herum, oder wir stehen hier herum, und das sind die Schriftgelehrten, und er redet mit Jesus, und wir hören aus seinem Mund, nicht gelesen, erzählt dem barmherzigen Samariter oder der verlorene Sohn. Weißt du, auf einmal, ich glaube, wenn der Herr das erzählt hat, hat man sehen können, wie der Vater ihm entgegengelaufen ist. Der alte Mann, sieh ihn da, eine Glatze und weißes, ich habe nicht einmal gewusst, der alte Herr könnte so laufen, sieh ihn laufen. Wenn wir das lernen, besonders, ich glaube, wir bringen den Leuten den Text nahe. Wir vergegenwärtigen den Text. Eine Frau bei einer Predigt über Nikodemus, sie ist da, und ich hab wirklich erzählt, und sie ist eine sehr gute Katholikin, und sie ist sehr religiös, und ein aufrichtiger Mensch. Und ich sage das nicht, aber ich rede über Nikodemus. Und auf einmal bemerke ich, sie ist total gefesselt. Ihr Mund ist offen. Und so ich habe sie angeschaut, so. Und ich stehe so und ich rede mit ihr. Und ich habe zwei, drei Minuten vielleicht mehr geredet. Und dann auf einmal sieht sie, dass unsere Augen total gefesselt sind aufeinander. Und sie tut so. Ihr Bekehrung kam nicht weit nachher. Weißt du, das ist Kommunikation. Aber weißt du, ich glaube, wir verlieren manchmal viele Möglichkeiten in der Kinderstunde, wie tut das? Du musst erzählen, nicht wahr? In der Versammlung auch. Nein, tatsächlich. Ich bin nicht gewohnt, das zu tun in manchen Kreisen. Aber das ist eine solche wirksame Methode. Ich kann nicht darauf verzichten. Jesus hat es benutzt. Eine Frau sagte einmal, sie war das erste Mal, hörte sie das Evangelium, und dann sagte sie an dem Abend, Fred, oh, Herr Colvin, ich bin die Frau am Brunnen. Wieso? Weil ich erzählt hatte, wie Männer Frauen behandeln und wie es ist, weißt du, ein Sexobjekt zu sein und wie es ist, Missbrauchsgefühl zu haben und kein Vertrauen in einen Mann, und hier steht ein Mann vor dir Und ein Mann möchte dein Vertrauen. Und sie sagte, ja, ich bin diese Frau. Und sie bekehrte sich bald drauf.